Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Rauchen bedroht ihre Potenz. Rauchen verursacht Herzanfälle. Mit solchen Sätzen und abschreckenden Bildern soll uns ja die Lust aufs Rauchen genommen werden in Deutschland. In Neuseeland, da greift die Regierung jetzt zu deutlich härteren Maßnahmen.
Sie wollen das Mindestalter, ab dem es erlaubt ist, Tabakprodukte zu kaufen. Das wollen sie schrittweise erhöhen. Gerade liegt das bei 18 Jahren. Ziel des Ganzen ist, dass alle, die jetzt gerade unter 14 Jahre alt sind, niemals legal Tabak kaufen dürfen, weil sie dann quasi immer zu jung sein werden. Ja, selbst wenn sie irgendwann 50 sind oder so.
Und es wird kulinarisch und zwar deftig.
Ich muss sagen, dass ich nicht so gerne Schokolade esse und deshalb eigentlich in der Woche ein Stück, aber ich habe andere Laster. Ich esse dann mehr ein Stück Salami.
Das hat Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel vor ein paar Jahren mal in einer Fragerunde gesagt. Sie mag also Salami, aber sie mag nicht nur Salami. Sie mag auch Königsberger Klopse. Die zählen auch zu ihrem Lieblingsessen. Und da hat sie was gemeinsam mit ihrem Nachfolger, mit Olaf Scholz, dem neuen Bundeskanzler. Auch seine Lieblingsspeise, Königsberger Klopse. Er kriegt sie nur passabel hin, hat er gesagt, wenn er sie kocht. Passabel reicht uns nicht. Wir haben uns gefragt, wie macht man richtig gute Königsberger Klopse? Ich kann eins verraten, es gibt auf jeden Fall eine Geheimzutat. Und dann geht's um das Rap-Ereignis des Jahres. Rapper Ye, früher bekannt als Kanye West, und Drake, die waren lange verfeindet, haben sich vor kurzem versöhnt und spielen heute für einen guten Zweck in Los Angeles. Alles, was heute wichtig ist, hört ihr im Podcast. Schön, dass ihr mit am Start seid.
Deutschlandfunk Nova.
Rauchen bedroht ihre Potenz. Rauchen verursacht Herzanfälle. Solche Sachen stehen ja in Deutschland auf Zigarettenpackungen, zusammen mit eher unschönen Bildern, sage ich mal, die uns die Lust aufs Rauchen nehmen sollen. Auch Tabakwerbung ist in Deutschland ja schon ziemlich eingeschränkt. Und solche Maßnahmen wie in Deutschland, die reichen der Regierung in Neuseeland jetzt aber nicht mehr aus. Die will nicht nur, dass weniger geraucht wird. Nein, Neuseeland soll ein komplett rauchfreies Land werden. Caro Bredendieck aus unserem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das heute angeschaut. Caro, du hast dir den Aktionsplan Smoke-Free 2025 angesehen. Mhm. Wie will Neuseeland das schaffen, komplett rauchfrei zu werden?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich eher eine ungewöhnliche Idee, die da rausgehauen haben. Sie wollen das Mindestalter, ab dem es erlaubt ist, Tabakprodukte zu kaufen. Das wollen sie schrittweise erhöhen. Gerade liegt das bei 18 Jahren. Mhm. Aber das soll nicht so bleiben. Ziel des Ganzen ist, dass alle, die jetzt gerade unter 14 Jahre alt sind, niemals legal Tabak kaufen dürfen, weil sie dann quasi immer zu jung sein werden, ja, selbst wenn sie irgendwann 50 sind oder so. Die Vizegesundheitsministerin von Neuseeland, Ayesha Verral, die nennt das Ganze die Generation rauchfrei.
Because the truth is, there is no safe age to start smoking.
Denn die Wahrheit ist, es gibt kein Alter, in dem es wenig gesundheitsschädlich wäre, mit dem Rauchen anzufangen. Wir wollen außerdem die Attraktivität, den Suchtfaktor und die Verfügbarkeit von Tabakprodukten reduzieren.
Im Aktionsplan steht deshalb auch, dass der Nikotingehalt in Tabakprodukten gesenkt werden soll. Das soll halt gegen den Suchtfaktor helfen.
Jetzt hat sie ja auch gerade was gesagt von Attraktivität und Verfügbarkeit. Wie ist denn das in Neuseeland gerade? Wie teuer ist da zum Beispiel so eine Schachtelkippen?
Eine Packung mit 20 Zigaretten drin kostet jetzt schon umgerechnet 21 Euro. Das ist schon echt happig, finde ich. Und es soll auch schrittweise immer weniger Geschäften erlaubt werden, überhaupt Tabakprodukte anzubieten, sodass du dann ja auch bald nicht mehr in jeder Straße überhaupt die Möglichkeit hast, was zu kaufen. Mhm. Interessant ist aber auch, finde ich, was das Rauchen angeht, gibt es in Neuseeland sehr große Unterschiede, je nachdem, auf welche Bevölkerungsgruppe man so guckt. Ob jetzt auf die indigene Bevölkerung oder auf Menschen mit europäischen Wurzeln, sagt die Vizegesundheitsministerin.
Unsere Projektionen zeigen, dass die europäische Bevölkerung Neuseelands bis 2025 den rauchfreien Status erreicht haben wird. Aber Maori werden dieses Ziel noch für Jahrzehnte nicht erreichen, wenn wir nicht jetzt handeln.
Gibt es da denn Zahlen zu, also wie groß da die Bevölkerungsunterschiede sind?
Ja, also in der allgemeinen neuseeländischen Bevölkerung rauchen etwa 13% der Erwachsenen. Zum Vergleich, in Deutschland rauchen etwa 24% der Erwachsenen, also deutlich mehr als in Neuseeland. Wenn man jetzt aber speziell auf die Maori in Neuseeland schaut, da ist die Raucherquote viel höher als der neuseeländische Durchschnitt und auch nämlich der deutsche Durchschnitt, nämlich 31%. Und tatsächlich ist es vor allem so, dass Maori-Frauen sehr oft rauchen im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Es gab auch schon Studien dazu, warum das so ist. Ein Ergebnis ist, dass es schon so eine Art Sozialisierungskreislauf, schweres Wort ist, weil wenn deine Großeltern rauchen, deine Eltern rauchen und du selbst kommst dann auch sehr früh in Kontakt damit und dann halt auch irgendwie nicht mehr davon los und so geht es dann halt immer und immer weiter. Mhm. Und in Wohnvierteln, wo eben viele Indigene leben, da sind tatsächlich auch deutlich mehr Tabakverkaufsstellen, also 4-mal so viele als anderswo in der Stadt. Deswegen will sich die neuseeländische Regierung jetzt auch mit Maori-Gruppen zusammensetzen und mit denen beraten. Einige indigenen Vertreter haben schon gesagt, also sie finden den Aktionsplan richtig gut. Ganz im Gegensatz natürlich zu TabakverkäuferInnen, ne? Die sind entsetzt und die warnen auch davor, dass Zigaretten eigentlich nie ganz verschwinden werden, sondern sie fürchten eben, dass sie dann einfach illegal verkauft werden könnten und sich Kriminelle dann daran eine goldene Nase verdienen.
Wie die neuseeländische Regierung die Gesellschaft Schritt für Schritt komplett rauchfrei machen will, die Infos hatte Caro Bredenlieg für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Immanuel Kant hat sie seinen Gästinnen früher serviert. Angela Merkel hat sie aufgetischt, wenn Michelle und Barack Obama zu Besuch waren. Und Olaf Scholz, neuer Bundeskanzler, der sagt, Königsberger Klopse sind sein absolutes Lieblingsessen. Er kriegt sie sogar selbst ganz passabel hin. Ganz passabel reicht uns natürlich nicht. Wenn die Klopse offenbar so ein beliebtes Ding sind, dann wollen wir auch, dass sie unfassbar gut schmecken. Deshalb haben wir uns Hilfe geholt von Zora Klipp. Sie ist Köchin und sie weiß, wie wir die Königsberger Klopse nicht nur ganz passabel hinkriegen. Zora, vielleicht direkt mal zum Anfang. Kannst du dir erklären, warum Königsberger Klopse so ein beliebtes Gericht bei deutschen Kanzlerinnen und Kanzlern sind?
Vielleicht, weil das königlich verwechselt steht.
Gute Theorie, ja.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß ja, Frikadellen sind ja auch total beliebt unter den Deutschen und der Königsberger Klops ist quasi eine gekochte Frikadelle und dadurch halt extrem saftig. Mhm. Vielleicht ist das einfach die bessere Frikadelle. Vielleicht kann man es so erklären.
Die bessere und wahrscheinlich auch die aufwendigere Frikadelle. Ich habe sie selbst noch nie gekocht. Was brauchen wir, um richtig gute Königsberger Klopse zu machen?
Also es ist so wie mit fast allen Fleischgerichten. Man braucht als erstes richtig gutes Fleisch. Mhm. Also gutes Hackfleisch, Rind, Kalb, Schwein oder gemischt. Je nachdem, also je nach Gusto sozusagen. Und dazu braucht man Kapern, ganz wichtiger Bestandteil. Sie heißen ja auch irgendwie, glaube ich, Sauerklops oder so. Mhm. Zwiebeln, Paniermehl oder Brotkrumen und frische Eier. Mhm. Und daraus macht man dann eigentlich eine ganz normale Frikadellenmasse. So, man kann auch noch ein bisschen Senf dazugeben, Salz, Pfeffer und eben dann diese Kapern, die ein wichtiger Bestandteil sind. Und dann formt man sich seine Klopse.
Gibt es da eine Größenangabe? Sollen es eher Klöpschen sein oder eher richtig dicke
Buletten? Also man kann natürlich auch so eine Atombombe da irgendwie ins Wasser fallen lassen. Aber eigentlich sagt man so Golfball, würde ich jetzt sagen.
Mhm, gut.
Oder so zwischen Golf und Tennisball.
Also du hast gesagt, wir machen quasi so eine einfach so eine Hackfleischmasse und dann einfach in kochendes Wasser und kochen lassen, oder wie?
Genau, dann formt man sie schön rund und dann gibt man sie in gesalzenes, siedendes Wasser. Also nicht brodelnd kochen, sondern halt dieses typische Simmern, was man von vielen anderen Gerichten auch so kennt. Und dann lässt man sie erstmal ziehen. Je nach Größe 15 bis 20 Minuten. Man kann auch noch schön ein bisschen Lorbeer mit ins Wasser werfen. Und dann gart dieser Klops da ganz sorgsam vor sich hin. Dann nimmt man die Klopse aus dem Wasser und dieses Wasser verwendet man dann für die Soße.
Okay. Mhm. Und gibt es noch einen Trick, damit die richtig, richtig gut werden?
Geduld. Liebe und Geduld, glaube ich. Also der richtige Trick ist einfach nur gute Zutaten tatsächlich.
Mhm. Okay. Hast du eine Präferenz eigentlich?
Du klingst enttäuscht.
Ja, ich dachte, hier kommt jetzt noch so ein Obertrick.
Frische Petersilie.
Petersilie mit ins Wasser?
Frisch gehackte Petersilie mit in die Fleischmasse.
So wie bei den Weißwürsten.
Ja, zum Beispiel.
Okay. Das klingt jetzt nicht so aufwendig, wenn Olaf Scholz die sonst auch immer selber gemacht hat. Meinst du, der hat auch noch Zeit, die weiterhin zu machen? Also ist das
Ich
so vom
denke
Aufwand her
nicht.
okay? Nein.
Also ich glaube, den Job, den er jetzt hat, der reicht eigentlich für drei. Ich glaube auch nicht, dass er sie selber machen muss, wenn wir mal ehrlich sind.
Ich glaube, früher hatte sie im Finanzministerium, gab sie manchmal in der Kantine, hat er mal im Interview gesagt. Ist aber ein
Ah
anderes
ja.
Thema. Was würde man denn dazu essen, wenn wir die Klopse jetzt haben? Beilage?
Klassisch Salzkartoffeln, dann eine Kapernsoße, die, wie ich gerade eben schon sagte, aus dem Fond gemacht wird und rote Beete-Salat.
Okay, gut. Klingt
Also
wild.
sogar, also so kenne ich es zumindest.
So ist es klassisch. Also ich meine, das ist ja eine ganz schöne Ladung dann an Fleisch. Gehen die auch vegetarisch oder vegan oder wäre das ein Verrat an den Königsberger Klopsen?
Nee, also ich finde überhaupt nicht. Ich bin ein großer Fan von Ersatzprodukten und es gibt mittlerweile so schönes veganes Hackfleisch, dass man ja auch wie frisches Hackfleisch schon als diese Wurst, diese kleinen Würstchen sozusagen in Plastik gedrückt kaufen kann. Und das kann man genauso tatsächlich auch zu einem Königsberger Klops verarbeiten.
Okay, gut. Die
Oder?
perfekten, ja, also ich bin offen. Ich habe sie noch nie selber gemacht. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich sie. Ich mag Kapern nicht so gern. Die sind aber schon wichtig, ne?
Ja, die sind schon essentiell. Du kannst ja nur ein bisschen reinmachen und du kannst sie vor allem auch klein hacken. Dann beißt du nicht auf so eine ganze Kaper, sondern dann hast du wirklich nur dieses leicht säuerliche und halt diesen Geschmack, nicht unbedingt der Kaper, sondern der Geschmack von der Kaper mit dem Fleisch ergibt dann halt dieses typische Klops-Aroma. So.
Okay, ja gut. Ich schau mal. Mache ich die Augen zu, dann sehe ich die Kappa nicht.
Eben.
Die perfekten Königsberger Klopse, wie ihr die hinbekommt, hat uns Zora Klepp erklärt. Merci, Zora, und ja,
Ich habe zu danken.
guten Appetit, ne?
Danke, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind noch gut 2 Wochen bis Weihnachten. Und das, was heute Abend in LA stattfindet, das passt irgendwie in diese Vorweihnachtszeit. Es geht nämlich um Versöhnung und Vergebung und um eine große Fehde zwischen zwei Musikern, die beigelegt worden ist. Ye, früher bekannt unter Kanye West, der übt sich ja derzeit in Versöhnung, gemeinsam mit Drake, auch Musiker. Die haben ihre jahrelange Fehde vor kurzem erst beigelegt und stehen heute in Los Angeles gemeinsam auf der Bühne. Und dieses Event wird jetzt schon als das Rap-Ereignis des Jahres gefeiert. Die beiden performen nämlich ihre neuen Alben und das auch noch für einen guten Zweck. Katharina Wilhelm, du bist in LA, unsere Korrespondentin. Gehst du eigentlich zum Konzert? Hast du Tickets?
Ja.
Ja?
Ja, ich habe Tickets. Ich gehe heute Abend hin und ich bin schon sehr aufgeregt, tatsächlich.
Du weißt genau, was
Klar.
passiert. Also, was ist das überhaupt für ein guter Zweck, der die beiden Rapper, ja, man muss dazu sagen, dazu gebracht hat, ihren Stolz beiseite zu legen und zusammen aufzutreten?
Also beide engagieren sich für den Häftling Larry Hoover. Der ist mittlerweile über 70 Jahre alt und seit 50 Jahren tatsächlich im Gefängnis und sie fordern seine Freilassung beziehungsweise zumindest eine Strafminderung. So ein bisschen zum Hintergrund, Larry Hoover kommt aus Chicago, hat da eine Gang angeführt, die Gangster Disciples, und er soll einen Mord oder hat einen Mord in Auftrag gegeben, deswegen sitzt er eben im Knast. Sagt aber von sich selbst, er hat sich im Gefängnis geändert, er wollte dann irgendwie sich tatsächlich für die schwarze Community sehr stark einsetzen, hat gesagt, seine Gangster, die sollen eben das Gangsterleben, sag ich jetzt mal, aufgeben und sich stark für ja, soziale Zwecke engagieren. Und da sagen jetzt eben viele, der hat sich so gewandelt und der ist mittlerweile so ein positives Vorbild geworden in Chicago. Das sollte doch irgendwie eine Strafminderung zur Folge haben. Und genau da setzen sich jetzt eben Ye und Drake für ein, dass es das geben könnte.
Aber haben die sonst irgendeinen Bezug zu ihm? Also kennen die den oder in welchem Verhältnis stehen die miteinander?
Also, Ye ist ja tatsächlich in Chicago aufgewachsen. Also, das heißt, er wird das auch so ein bisschen mitbekommen haben. Das ist sein persönlicher Bezug dazu. Aber Ye hat das, glaube ich, so ein bisschen als Kreuzzug aufgefasst. Also, er wollte sich einfach für diese gute Sache engagieren. Und er ist jetzt auch in Kontakt getreten mit dem Sohn von Larry Hoover. Und der ist tatsächlich auf seinem neuen Album Donda zu hören. In dem Song Jesus Lord erzählt er tatsächlich davon, was das mit ihm gemacht hat. Dieser lange Gefängnisaufenthalt von seinem Vater, dass er sich eben verlassen gefühlt hat, dass er sich aber auch verurteilt fühlt, selbst, obwohl er natürlich nicht im Gefängnis sitzt. Was es mit seiner Familie macht. Und deswegen gibt es da mittlerweile einen recht engen Bezug zwischen diesen Familien. Und Ye ist genauso wie seine Noch-Ehefrau, so irgendwie Entscheidung mit Kim Kardashian,
ja.
sind momentan ziemlich auf dem Dampfer, sich politisch zu engagieren. Und wir wissen ja auch von Ye, dass er irgendwie Präsident werden wollte. Also das passt gerade so ein bisschen in seine Strategie, sage ich jetzt mal, in sein ganzes Vorhaben.
6-mal lebenslänglich für Larry Hoover. Das sind ja, keine Ahnung, 150 bis 200 Jahre. Wie realistisch ist das, dass man bei so einer Verurteilung in den USA begnadigt wird?
Also es ist echt schwierig zu sagen. Das ist wirklich sehr von Einzelpersonen abhängig, von zuständigen Richtern, natürlich auch vom Präsidenten, der gerade an der Regierung ist. Also je hat es tatsächlich ja bei Donald Trump versucht. Er hat tatsächlich persönlich vorgesprochen, auch mit dem Anwalt von Larry Hoover. Und sie haben versucht, eine Begnadigung zu erwirken. Das hat nicht ganz geklappt. Also Donald Trump hat schon irgendwie zugehört und hat gesagt, naja, vielleicht kann man ja nochmal so ein Verfahren quasi in Gang bringen. In diesem Jahr ist dann auch nochmal leider entschieden worden für Larry Hoover, dass es da keine Strafminderung geben wird, aber das Verfahren ist tatsächlich immer noch offen und es könnte theoretisch zumindest noch eine Begnadigung geben, auch zum Beispiel vom aktuellen Präsidenten Joe Biden, wenn der sich dann eben für diese Sache interessiert.
Und was meinst du? Also geht es den beiden, also Ye und Drake, bei diesem Konzert jetzt wirklich um die Sache oder ist das nicht einfach wieder ein gelungener Marketing-Gag, weil die auch ja beide neue Alben rausgebracht haben?
Das ist echt schwer zu sagen, weil je geht es immer nur um je, habe ich das Gefühl. Und dieses Gespräch zum Beispiel bei Donald Trump, das fand ich interessant. Dann hat er zwar ein bisschen erzählt von Larry Hoover und wie schlimm das ist, dass der im Gefängnis sitzt. Und dann hat aber je wieder angefangen mit seiner Je-Manier zu erzählen von Paralleluniversen. Und in einem Paralleluniversum könnte er ja Larry Hoover sein. Und dann muss man den ja aus dem Gefängnis holen. Also irgendwie schafft es je, übrigens genauso wie Donald Trump, viel auf sich selbst zu beziehen. Ja. Das ist in diesem Fall so. Und natürlich ist es das super Ereignis, das Konzertereignis des Jahres, weil man natürlich auch die neuen Alben hören wollen. Ye ist seit 5 Jahren nicht richtig aufgetreten bei einem großen Konzert und es ist natürlich auch richtig gutes Marketing, ganz klar.
Du hast Tickets. Was ist mit Menschen wie mir, die keins haben? Kann man das Event auch irgendwie aus Deutschland mitverfolgen?
Also die gute Nachricht ist ja und ich glaube, das ist ziemlich einzigartig. Auf Amazon Prime Video und auf Twitch wird das Konzert tatsächlich gestreamt. Da muss man allerdings richtig früh aufstehen, denn das fängt hier um 20 Uhr an. Das ist 5 Uhr deutscher Zeit, aber dann kann man tatsächlich das Konzert mitverfolgen.
Gute Nachrichten. Gute Nachrichten, wenn ihr Bock habt, 5 Uhr deutscher Zeit, morgen früh auf Prime oder Twitch live, Drake und Ye treten auf. Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin, hat Tickets. Viel Spaß!
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
China ist nicht eingeladen, Pakistan eingeladen. Philippinen auch eingeladen. So ungefähr sieht die Gästeliste von US-Präsident Joe Biden aus. Der veranstaltet heute und morgen einen Online-Demokratiegipfel. Rund 110 Staaten sind eingeladen. Und zusammen wollen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen eben überlegen, wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weltweit gefördert werden können. Allerdings hat die Auswahl der Gäste und Gästinnen vor dem Gipfel eben für Irritationen gesorgt, weil Länder wie die Philippinen oder Pakistan eingeladen sind, andere Länder eben nicht. Was so ein Gipfel, so wie er jetzt ausgerichtet wird, bringen kann, darüber spreche ich jetzt mit Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook. Hallo Katrin.
Hallo.
Diese Liste der Eingeladenen ist ja schon ein bisschen interessant, ne? Also wenn man sich das anguckt, Pakistan, Philippinen, Polen sind dabei, China, Russland und Ungarn aber nicht. Wie kommt diese Auswahl zustande?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das hat jetzt auch viele Kollegen in Stirnrunzeln gebracht, denn wir wissen, und das hast du im Grunde genommen schon gesagt, wie sehr wir zum Beispiel in Polen einen Rechtsstaatlichkeitsverfall mitbekommen haben und zwar nicht erst in den letzten 3 Jahren, sondern verteilt über die letzten, ja, beinahe 7 Jahre. Und in den Philippinen wissen wir, dass Herr Duterte mit recht harter Hand, ja, arbeitet quasi gegen Drogenmissbrauch und andere Vergehen, die er ausgemacht hat. Aber dennoch ist er demokratisch gewählt. Und in Polen ist auch die Regierung demokratisch gewählt. Also irgendwo da in den Zwischenlinien muss der ausschlaggebende Entscheidungspunkt gewesen sein, diese auf die Gästeliste zu setzen. Aber dann natürlich ausgemachte Autokratien wie China und Russland eben nicht. Und in Russland ist es quasi, wissen wir ja schon, ist es eine Demokratie, die quasi nur noch im Namen existiert. Denn da haben wir natürlich viele Nachweise der Vergehen gegen das demokratische Grundkonzept.
Aber ich meine, selbst wenn Regierungschefs, Chefinnen demokratisch gewählt worden sind, also können Länder wie Polen oder auch Pakistan überhaupt Verbündete sein, wenn es um ja, so Themen wie Demokratie und Menschenrechte geht?
Na gut, erstmal ist Polen ein Mitgliedstaat der Europäischen Union und selbst wenn jetzt innerhalb der Europäischen Union überlegt wird, wie man gegen die Vergehen, gegen die Rechtsstaatlichkeit im polnischen Justizsystem, wie man dagegen vorgeht, um die Polen quasi wieder auf eine Grundlinie zu bringen, die den europäischen Konsens der Rechtsstaatlichkeit stützt und trägt, ist das natürlich immer noch ein Prozess und das ist eben auch ein Anzeichen eines demokratischen Prozesses. Und unter den EU-Mitgliedstaaten, dass man sich mit der demokratischen Befasstheit und Stärke eines solchen Landes eben in einem Prozess auseinandersetzt und nicht sofort irgendwie quasi auf Ausschlussverfahren schießt. Also es ist schwierig. Es ist ganz, ohne Frage ist, glaube ich, dieser Demokratiekongress aus verschiedenen Gründen problematisch. Aber Herr Biden versucht damit natürlich seine eigenen politischen Akzente zu setzen in dem Systemwettkampf, gerade eben mit Russland und China. Und er braucht eine Begründung dafür, dass Demokratien leistungsfähig, innovativ, pluralistisch und offen sind, damit er weiterhin mit dieser Argumentation innen- und außenpolitisch punkten kann.
Aber wie, also ich meine, wir wissen alle, spätestens seit Corona, wie Videokonferenzen ablaufen. 110 Staaten bei einem Demokratiegipfel online. Was kann das überhaupt bringen?
Naja gut, es geht auch um einen erweiterten Austausch, nicht nur unter den Ländern, um zu sagen, wie stärken wir Demokratie durch die einfachen Grundprinzipien, die uns, ne, also da waren wir eben schon Pluralismus, Freiheit der Presse und so weiter und so fort. Also wie geht das in euren Ländern? Aber ich glaube, das Novum oder das, was vielleicht noch mehr in dem Sinne bringen könnte, ist, dass viele zivilgesellschaftliche Akteure dabei sind. Es ist auch der Privatsektor dabei. Da ist die ganze Idee dahinter, wie denken wir denn eigentlich liberalen Kapitalismus neu in einer Demokratie? Und der Nachweis, den der Präsident damit ständig erbringen möchte oder in dieser Form erbringen möchte, ist, dass Demokratien doch einfach noch das leistungsfähigste und stärkste Wirtschaftsmodell auch sind, ne, in der Welt. Und das nur durch in Demokratien eine wahre Idee Reichtum abgeschöpft werden kann. Da ist halt, da fließt viel symbolische Politik rein, ob da nun wirklich Resultate rauskommen. Denn eigentlich leben nur noch 8,4% der Weltbevölkerung in eigentlichen Demokratien, die Freedom House oder das Economist Intelligence Unit so bezeichnen würde. Das ist doch eine ziemlich geringe Zahl angesichts der Demokratien, die sich so nennen auf der Welt.
Ja, und ich meine, wenn man sich jetzt die USA anguckt, da, wenn man sich den Sturm aufs US-Kapitol Anfang des Jahres ansieht, Polizeigewalt gegen Schwarze, einen Ex-Präsident, der seine Wahlniederlage nicht anerkennen wollte, da muss man ja auch erstmal vor der eigenen Haustür ein bisschen kehren, oder?
Ja, in der Tat. Und das musste Herr Biden auch in seinem Auftakt-Statement quasi annehmen, diese Kritik. Denn das ist in dem Sinne ja keine robuste Demokratie. Das erste Mal in der Geschichte, du hast es angesprochen, ist einem Präsidenten die freie und faire Machtübergabe quasi entsagt worden durch das, was am 6. Januar passiert ist. Also er hat gesagt, der Kampf um unsere Demokratie, er hat wirklich das Wort Kampf gebraucht, Struggle, ist ein dauernder. Wir müssen uns den Ansprüchen unserer höchsten Ideale stellen. Also das ist was eine Art und Weise, da mit Demut an dieses Thema ranzugehen, wohlwissend, das ist in keiner Weise. Und das sehen wir an jedem Level in den USA, auch eben auf der Bundesebene und in den Staaten, dass da demokratische, freie, gerechte Systeme angezweifelt werden, die den meisten Leuten den Zugang zur Wahl ermöglichen soll. Das ist ja ein Hauptmerkmal einer funktionierenden Demokratie.
Sagt Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook über den Online-Demokratiegipfel, den Joe Biden heute und morgen ausrichtet. Danke dir, Katrin, fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So eine Zoom- oder Teams-Konferenz im Homeoffice ist ja Standard mittlerweile für uns alle. Kann richtig zäh sein, aber die Kommunikation kann auch mal strukturierter ablaufen und schneller als in Präsenz. Und das hat sich wahrscheinlich auch Vishal Garg gedacht. Der ist CEO von Better.com, das ist eine US-Hypothekenbank. Und der hat vor wenigen Tagen 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fristlos in einem kurzen Zoom-Call gekündigt. Sein Grund? Fehlende Produktivität. Ciao, bye bye, das war's. Und ein Mitschnitt von dieser Massenentlassung ist dann viral gegangen. Überall Empörung. Und Garg hat sich danach dann entschuldigt für diesen fehlenden Respekt und versprochen, das beim nächsten Mal besser zu machen. Und da haben wir uns gefragt, wie soll das denn aussehen, also dieses bessere Kündigen? Und damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben beschäftigt.
Je häufiger man es hört, desto weniger kommt man drauf klar.
I come to you with not great news.
Ich habe schlechte Nachrichten. So hat Better.com-CEO Vishal Garg sein Kündigungsmeeting gestartet. Was folgt, sind erst ca. 20 Sekunden, in denen er den Schritt halbherzig bedauert, und dann das.
If you're on this call, you are part of the unlucky group being laid off. Your employment here is terminated effective immediately. I wish you all the best of luck. Thank you for everything you've done for Better.
Wenn du in diesem Call bist, bist du gefeuert. Sofort. Danke. Alles Gute. Ciao.
Ja, verrückt. Also ich glaube, dafür muss man jetzt auch nicht Psychologin oder Psychologe sein. Das wirkt einigermaßen absurd.
Sagt Nale Lehmann-Willenbrock, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Hamburg.
so wichtige Entscheidungen, ja, auch einfach in so einem Gruppensetting, das ist ja noch nicht mal eine Gruppe, das ist ja fast das ganze Unternehmen, so publik zu machen, das geht natürlich immer nur die betreffende Person was an und die jeweilige Führungskraft, die das kommuniziert. Also das Setting ist natürlich völlig unangemessen.
900 Mitarbeitenden mal eben in einem 3-Minuten-Call zu kündigen, der Shitstorm war ehrlich gesagt vorprogrammiert. Aber geht halt einfach deutlich schneller über die Bühne als so ein sprödes, halbstündiges Face-to-Face-Gespräch pro Kopf, was bei 900 Leuten knapp 60 Tage in Anspruch nehmen würde. Und nachher fragt dann noch jemand, was denn eigentlich der Grund für die Kündigung ist. Hinzu kommt, bei so einem kurzen, virtuellen Kündigungsrundumschlag, auch noch während einer Pandemie, muss man seinen Angestellten ja noch nicht mal ins Gesicht gucken.
Das könnte natürlich auch die Hemmschwelle etwas reduzieren.
Andererseits kann man so einer Massenentlassung via Zoom-Call im Homeoffice nicht auch was Positives abgewinnen? Stellen wir uns doch mal vor, jemand arbeitet in einem Großraumbüro, wird zur Chefin oder zum Chef geladen und plötzlich gekündigt. Die KollegInnen bekommen es mit und dann muss man vor allen anderen seinen Schreibtisch leerräumen.
Zumindest ist dann so dieser offizielle Charakter und ich muss dann eben rausgehen und die Kollegen sprechen möglicherweise darüber, der ist so ein bisschen abgeschwächt, wenn das Ganze in einem Remote-Setting stattfindet im Homeoffice. Das kann natürlich auch so eine Art protektiver Faktor sein, dass zumindest diese unschöne Nachricht, die es ja dann meistens ist, ja, dann in diesem Setting verbleibt und eben nicht direkt nach außen klar wird, was ist hier gerade passiert.
Um so ein Fail wie bei Better.com zukünftig zu vermeiden, müssten Unternehmen laut Lehmann-Willenbrock ein paar Basics beachten. Kündigt der Arbeitgeber einseitig, braucht es dafür immer ein persönliches Setting, einen respektvollen Ton und auch einen gewissen zeitlichen Rahmen. Und ganz wichtig, die Kündigung sollte immer auch begründet werden, ohne dabei aber groß um den heißen Brei herumzureden.
Ansonsten gehen die Leute mit sehr viel Frust und das ist letztendlich für die Organisation ziemlich schlecht, weil natürlich auch eine starke Signalwirkung damit verbunden ist, sowohl innerhalb der Organisation gegenüber denjenigen, die verbleiben, als auch nach außen. Und das ist ja jetzt hier an dieser Stelle auch passiert.
Bei Better.com könnte aber noch was weiteres passiert sein. Und zwar, dass an einer wertschätzenden Trennung gar kein Interesse bestand.
Es gibt eben so diese Idee der toxischen Führung. Da gibt es auch relativ viel Forschung mittlerweile dazu, wo Führungskräfte eben nicht das tun, was sie sollen, nämlich motivieren, unterstützen und den richtigen Rahmen für Zusammenarbeit geben, sondern so extrem negatives Verhalten zeigen. Genau, passiert leider immer mal wieder, hat auch ein Stück weit was mit Persönlichkeit zu tun. Also da gibt es relativ gut gesicherte Befunde mittlerweile, dass es nicht jede Führungskraft ereilt.
Vishal Garg hat das aber scheinbar schon ereilt. Er motiviert nicht, sondern demotiviert. Er vertraut nicht, sondern misstraut. Er unterstützt nicht, sondern legt Steine in den Weg. Schon letztes Jahr soll er in einer Mail seine Angestellten als einen Haufen dummer Delfine beschimpft haben, die zu langsam seien und ihn wahnsinnig machten. Und er hat die Produktivität seiner Mitarbeitenden zuletzt exakt messen lassen. 250 Angestellte mussten jetzt deshalb gehen, weil sie nicht mehr als 2 Stunden täglich gearbeitet und damit das Unternehmen bestohlen haben sollen. Hinzu kommt, unter den Entlassenen soll das gesamte Recruiting-Team für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sein. Toxische Führung trifft's da wohl ganz gut. Ein solches Kündigungsmanagement, sagt Lehmann-Willenbrock, könne aber auch branchenbedingte Gründe haben.
Da gibt es natürlich gewisse Sozialisationseffekte. Ne? Wer entscheidet sich überhaupt dafür, für ein Unternehmen wie Better.com zu arbeiten? Wer arbeitet vielleicht eher für ein nicht ganz so profitorientiertes Unternehmen? Also die Wahl des Arbeitgebers steuert ja schon so ein bisschen, welche Art Mensch dort arbeitet und dementsprechend auch, welche Art Mensch zur Führungskraft aufsteigt.
Angst davor, vielleicht schon morgen selbst via Zoom Opfer einer unangekündigten Massenentlassung zu werden, müsst ihr aber eher nicht haben. Bei uns ist der Kündigungsschutz dann doch deutlich strenger geregelt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.